Info 3 Abend.
Griechenland will 10% aller Staatsangestellten entlassen. Weitere sollen in Frühpension geschickt werden. Bern verlangt vom Energiekonzern BKW Transparenz in Sachen AKW Mühleberg. Die europäische Literaturszene hat einen charismatischen Verleger verloren. Diogenes-Gründer Daniel Kehl ist tot. Das Wetter bringt vorübergehend etwas Wolken und Regen. Morgen lockert sich die Bewölkung zögerlich wieder auf. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Ursula Vorgler.
In Griechenland führt die Finanzkrise zu Entlassungen in staatlichen Unternehmen, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. Laut Medienangaben soll es mindestens 20.000 Menschen betreffen, 10% aller öffentlichen Angestellten. Eine mögliche Zahlungsunfähigkeit Griechenlands beunruhigt auch die Finanzmärkte. In ganz Europa haben Bankaktien seit gestern zum Teil deutlich an Wert verloren, vor allem Titel deutscher und französischer Institute. Diese sind stark in Griechenland engagiert. Für den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan ist die internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates nötig. Vor den Außenministern der Arabischen Liga in Kairo forderte Erdogan, die Palästinenser auf ihrem Weg zu begleiten. Die palästinensische Flagge vor dem UNO-Hauptquartier in New York würde nach seinen Worten ein Symbol sein für Gerechtigkeit und Frieden im Nahen Osten. Die radikal-islamischen Taliban haben das Botschaftsviertel und weitere Ziele in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen, bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Sie feuerten laut Polizeiangaben mit Raketen auf die US-Botschaft und andere Ländervertretungen. Gleichzeitig verübten sie im Westen der Stadt zwei Selbstmordattentate. Bei den Anschlägen sind nach amtlichen Angaben mindestens zwei Personen getötet und mehrere Zivilisten verletzt worden. Die Berner Kantonsregierung will, dass der Energiekonzern BKW Transparenz schafft. Er soll neue Erkenntnisse zu den Rissen am Kernmantel des AKW Mühleberg veröffentlichen. Das sagte Energiedirektorin Barbara Ecker im Kantonsparlament. Dass es an Schweißnähten des Kernmantels Risse gibt, ist schon lange bekannt. Diesen Sommer meldete die Zeitschrift Beobachter, Ultraschalluntersuchungen ließen erstmals einen durchgehenden Riss vermuten. Die BKW sagte dazu, bei der ordentlichen Jahresrevision werde selbstverständlich auch der Kernmantel überprüft. Der Zürcher Verleger Daniel Kehl ist tot. Er starb heute im Alter von 80 Jahren an seinem Wohnsitz in Zürich, wie der Diogenes Verlag mitteilte. Kehl hatte den renommierten Verlag 1952 gegründet und leitete ihn bis zuletzt. Mit 14 Jahren hatte Kehl das Gymnasium abgebrochen und eine Buchhändlerlehre gemacht. Danach versuchte er sich als Maler, Schauspieler und Schriftsteller und als Buchhändler. Der Diogenes Verlag hat bekannte Autoren unter Vertrag wie Friedrich Dürrenmatt, Martin Suter, Paulo Coelho oder Patrick Süskind. Der FC Sion ist mit seinem Einspruch gegen den Ausschluss aus der Europa League gescheitert. Die Europäische Fußballunion, die UEFA, lehnte die Klage des FC Sion ab und lässt die Walliser in der Europa League nicht mitspielen. Damit besteht nun eine Differenz zu einem Urteil des Waadtländer Kantonsgerichts. Dieses hat ebenfalls heute entschieden, dass die Spieler spielberechtigt seien. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.356 Punkten, plus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.056 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,38 gehandelt, der Dollar zu 87,97 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Heute haben Linke und Grüne mitgeholfen, eine Abgabe auf Benzin zu kippen. Fragt sich, wie denn jetzt die Klimaziele erreicht werden sollen. In Europa geht die Angst vor der Griechenland-Pleite um. Fragt sich, ob die Angst wirklich berechtigt ist. Und
er war witzig, gescheit, herzlich, listig und von einer unendlichen Treue.
Die Rede ist von Daniel Kehl. Er hat dem Diogenes Verlag ein ganz eigenes Gesicht gegeben. Jetzt ist er tot. Mehr dazu gleich nach Wetter und Verkehr.
Heute ist es noch überwiegend sonnig. Morgen lockert sich im Norden die Bewölkung auf bei 21 Grad. An den Voralpen bleibt es trüb und lokal nass. Im Tessin ist es sonnig bei 27 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny. Die Polizei meldet, dass sich keine Person mehr auf der Fahrbahn befindet zwischen Montreux und dem Lyon-Tunnel. Weiter. Stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern, zwischen Zürich Nord und Zürich Affoltern in Fahrtrichtung St. Gallen, zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern. Folglich auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern am Albis und Cham. Folglich auch auf der A4a zwischen Zug und der Verzweigung Blegi und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. 1 Kilometer Stau zwischen Quinto und Airolo.
Info 3 Abend.
Heute hat sich der Nationalrat also als Zahnarzt bestätigt und dem CO2-Gesetz ein paar wichtige Zähne gezogen. Und ausgerechnet die Grünen und Linken haben bei der Operation kräftig mitgeholfen und so eine griffige Maßnahme, die Lenkungsabgabe auf Treibstoffen, fallen gelassen. Caroline Ahn ist der Frage nachgegangen, ob so das Klimaziel überhaupt noch zu erreichen ist. Ob es so noch möglich sein wird, bis in 9 Jahren 1/5 CO2 einzusparen.
Wenn die Benzin- und Dieselpreise steigen, so wäre dies ein Argument, um das ganze CO2-Gesetz in einem Referendum zu bodigen, sagt die grüne Nationalrätin Franziska Teuscher.
Economie Suisse, Gewerbeverband und TCS hätten die CO2-Abgabe auf Treibstoffen sehr gerne im Gesetz drin, weil sie dann bei einem Referendum kräftig darauf herumhacken könnten.
Und um dies zu verhindern, wollen Grüne und SP auf Abgaben auf Benzin und Diesel verzichten. SP-Nationalrat Beat Jans ist überzeugt, dass auch ohne teureres Benzin 1/5 des CO2 gespart werden kann.
Der wichtigste Grund ist, dass wir überzeugt sind, dass sich die Ziele des CO2-Gesetzes, die wir in Artikel 3 formuliert haben, auch ohne Treibstoffabgabe erreichen lassen.
Doch wie? Der Bund soll mehr Geld zur Verfügung stellen, um Häuser zu isolieren, das heißt das sogenannte Gebäudeprogramm ausbauen. Der Klimarappen, welcher die Importeure von Benzin und Diesel bezahlen, soll auf 5 Rappen pro Liter erhöht werden. Zudem müsste die Abgabe auf Heizöl von heute 36 Franken auf 60 Franken pro Tonne steigen. So sagt Bundesrätin Doris Leuthard.
Es ist ambitiös, aber es ist mit diesen Massnahmen erreichbar.
Diese Meinung teilen aber nicht alle. FDP-Nationalrat Filippo Leutenegger.
Wer sich in der Energiebranche einigermaßen auskennt, weiß, dass diese Zielsetzung nicht erreichbar ist.
Erreichbar oder nicht, die Meinungen dazu gehen im Rat weit auseinander. Lukas Bretschke, Professor für Ressourcenökonomie an der ETH Zürich, sieht beide Möglichkeiten.
Es wird sicher viel heikler, wenn man weniger Maßnahmen zur Verfügung hat und wenn man mehr eben im Bereich der Feuerungen und der Wärme macht und weniger im Verkehr. Also wir haben einige Maßnahmen im Gesetz drin, die können wirken tatsächlich. Aber es ist schon die Befürchtung da, dass es am Schluss eben zu wenige Maßnahmen sind für die hohen Ziele, die man hat. Und dann ist die Frage, wie soll man dann vorgehen?
Für Lukas Bretschke wäre eine Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel, die wieder zurückerstattet wird und die sparsamen Autofahrer belohnt, zwar wirkungsvoll.
Der Preis lenkt, aber er ist eben manchmal etwas unangenehm und deshalb politisch eben nicht immer sofort auf der Agenda.
Der Experte schlägt nun vor, zu versuchen, mit denjenigen Maßnahmen, die mehrheitsfähig sind, dieses 20%-Ziel zu erreichen, aber den Kurs immer wieder zu kontrollieren.
Man könnte Zwischenziele formulieren, sodass man jederzeit eben überprüfen kann, sind wir auf Kurs oder sind wir nicht auf Kurs. Und wenn wir eben nach 1-2 Jahren sehen, dass wir vollständig neben dem Kurs liegen, dann müssen wir noch einmal politisch debattieren, ob uns jetzt wirklich dieses Ziel genügend wichtig ist, dass wir die Maßnahmen verschärfen oder zusätzlich haben, oder ob wir eben das Ziel gar nicht wollen.
Sagt Lukas Bretschke, Professor an der ETH Zürich.
Info 3 Abend.
Über Griechenland scheint der Pleitegeier seine Kreise immer tiefer zu drehen. Das Land muss sparen, auf Teufel komm raus. Jetzt droht gar eine Entlassungswelle. Aber trotz allen Sparversuchen, die Lage für Griechenland ist ungemütlich. Und sie ist es auch für die EU. Die Nerven flattern, die Märkte schwanken, die Bankentitel taumeln, die Weltwirtschaft stottert. Und Europa, Politiker schwingen die Peitsche, warnen, beschwichtigen, dementieren, vertrösten und versprechen. Was ist los in Euroland? Urs Bruderer sucht den Überblick.
Eigentlich ist gar nichts los. Eigentlich ist nichts passiert in den letzten Tagen. Kein Land ging pleite, keine Bank ist zahlungsunfähig, Athen verkündet einmal mehr noch schlechtere Zahlen und die Politiker Europas drohen einmal mehr damit, ihre Hilfe für Griechenland einzustellen, wenn Athen nicht noch mehr spart. Ohne die nächste vereinbarte und fällige Kredittranche von 8 Milliarden Euro aber ist Griechenland im Oktober pleite. Dass es ihre rigorosen Sparauflagen waren, die griechische Wirtschaft abgewürgt haben, ist den übrigen Euro-Ländern egal. Sie verhalten sich wie ein Doktor, der die Dosis erhöht, nachdem er das falsche Medikament verordnet hat. Stirbt der Patient, wird man ihn zum hoffnungslosen Fall erklären. Hoffnungslos, das denken die Finanzmärkte schon lange. Auch für sie gilt also, eigentlich ist nichts passiert. Nur, dass seit ein paar Tagen Gerüchte die Runde machen, dass man jetzt auch in Brüssel oder Berlin so denke. Darum stellen sich die Märkte jetzt auf die Folgen ein. Darum tauchen jetzt die Aktien der unterkapitalisierten europäischen Banken. Und die Angst geht um. Angst vor einem weltweiten Dominoeffekt auf den Finanzmärkten. Manche Ökonomen meinen, dieser Effekt sei verkraftbar. Der US-Präsident Barack Obama will dieses Wagnis offenbar abwenden. Er fordert heute Europa zu entschlossenen Maßnahmen gegen die Schuldenkrise auf. Und Europa hätte eine Alternative zur Griechenland-Pleite. Denn eigentlich gilt immer noch der Plan der Euro-Staats- und Regierungschefs vom 21. Juli. Ein Plan, der funktionieren könnte, denn er geht drei drängende Probleme der Eurozone an. Die Banken, die Ansteckungsgefahr und Griechenland. Der Euro-Rettungsschirm greift schlingernden Banken unter die Arme, hieß es am 21. Juli, und er schützt Länder wie Italien und Spanien vor Ansteckung, indem er bei Bedarf vorsorglich für sie Geld bereithält. Und Griechenland bekommt laut Plan das nötige Geld von den Euro-Ländern und von den Banken zu tiefen Zinsen und es bekommt sehr viel Zeit, um seine Schulden abzutragen. Der Plan hat nur einen Haken. Er wird nicht umgesetzt. Seit Wochen schon wird versprochen, dass man die technischen Probleme des Planes in wenigen Tagen gelöst haben werde. Doch die Lösung kommt und kommt nicht. Weil es dem Rettungsschirm an Geld fehlt für seine großen Aufgaben und die reichen Euro-Länder immer noch hoffen, dass sie sich um eine Aufstockung des Schirmes drücken können. Und weil die Euro-Länder es nicht schaffen, ihre Sparpolitik fallen zu lassen und im Falle Griechenlands auf eine Strategie umzuschwenken, die langfristig große gesellschaftliche Reformen bringt. Finanziell könnte sich Europa eine Überwindung der Krise ohne Staatsbankrott leisten. Ob es den politischen Willen dazu aufbringt, wird sich wohl in den nächsten Tagen entscheiden.
Info 3 Abend.
Er war eine der großen Verlegerpersönlichkeiten im deutschsprachigen Raum, Daniel Kehl. Er sagte von sich selber, er sei Vermittler von denen, die es besser konnten. Heute ist der 80-Jährige in Zürich gestorben. 1952 gründete Kehl den Diogenes Verlag, der heute der wohl größte rein belletristische Verlag Europas ist. Kehl war ein passionierter Verleger. 1979 begründete er in einem Interview gegenüber Radio DRS seine Passion so.
Ich habe mich bemüht, immer das zu machen, was mir Spass macht und habe das in der Hoffnung gemacht, dass auch ein paar tausend andere am gleichen Spass finden werden. Und, häufig ist das so gewesen, aber manchmal ist man auf die Nase gefallen. Das ist, glaube ich, die Ausdauer, die man muss haben.
Dürrenmatt, Schlink, Süßkind, Donna Leon, Ian McEwan und etwa 700 weitere Autorinnen und Autoren wurden bei Diogenes unter seiner Leitung verlegt. Natürlich auch Schweizer Autoren, Martin Suter zum Beispiel oder Urs Widmer. Wir haben die beiden Schweizer Autoren gefragt, wie sie ihren Verleger Daniel Kehl erlebt haben. Ein wichtiger und engagierter Verleger sei er gewesen, meint Martin Suter.
Daniel Kehl war einer der wenigen, der noch einen eigenen Verlag leitete, der in diesem eigenen Verlag bis zuletzt die Entscheidungen fällte und der trotzdem mit allen seinen Autoren eine persönliche Beziehung pflegte.
Daniel Kehl war Mentor und Freund. So beschreibt ihn auch heute Urs Widmer.
Er war wohl das, was man eine Persönlichkeit nennt, aber er war nicht überwältigend oder einen niederwalzend. Er war witzig, gescheit, herzlich, listig
und von einer unendlichen Treue, was erstens die Freundschaften und zweitens aber auch das Publizieren von Büchern betraf.
Der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer über Daniel Kehl, der Gründer des Diogenes Verlags, ist heute in Zürich gestorben. So viel vom Info 3, die Viertelstunde News und Hintergründe zur Tagesaktualität. Online sind wir unter drs.ch zu finden. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.